Hallo, jetzt auch nochmal von meiner Stelle aus. Ich freue mich, dass wir miteinander ein paar Gedanken teilen können. Meine Predigt hat den Titel Jesus, nichts als Jesus. Wir haben heute schon Verschiedenes gehört. Wir haben davon gehört, da hat jemand ein Gedicht geschrieben, wie es ist, sich zu überlassen, sich da hinzugeben. Wir haben gerade gehört davon, wie aus einem verbrannten Feld, wo Träume in Rauch aufgegangen sind, wieder neues Leben kommt. Wir haben davon gesungen, wie Gott in aller Schöpfung präsent und zu begegnen ist. Und wie er auch in dir und in mir sich zeigen möchte. Und das hat alles auch was mit der Predigt zu tun. Es geht heute ein bisschen um Wünsche und um Träume. Und ich frage mal einfach so für dich jetzt privat, wenn du drei Wünsche frei hättest, ja, was würdest du dir wünschen? Kannst du mal kurz überlegen. Ich habe über Wunderlampen nachgedacht und magische Werkzeuge. Also die Geschichte von dem Djinn und aus der Wunderlampe, ja, oder von der guten Fee, die hat mich als Kind immer fasziniert, weil ich habe mir diese Frage gestellt, wenn ich drei Wünsche frei hätte, welche wären das? Ja, dann redet man untereinander als Kinder und man sagt als erstes, unendlich viele Wünsche. So, okay, nee, das geht nicht, das darfst du dir nicht wünschen. Okay, was sind diese drei Wünsche? Und das hat mich fasziniert, vielleicht weil ich so einen gewissen Wunschglauben in mir trage, dass ich denke, wenn ich einen bestimmten Wunsch erfüllt kriege, dann ändert das was in meinem Lebensgefühl, dann bin ich irgendwie glücklich oder so. Das ist ein Denkmuster, das ist eigentlich ein Fehlschluss und den wollte ich euch am Anfang mal mitbringen und der heißt der Werkzeugfehlschluss. Der Werkzeugfehlschluss. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich spreche jetzt mal alle Männer an und die gerne mit Werkzeugen umgehen. Man guckt so Videos, meinetwegen im Internet oder so, und dann wieder ein toller Tisch gebaut wird. Und ich müsste zu Hause auch mal einen Tisch bauen. Und dann hat er da eine tolle Kappsäge oder Kreissäge oder was weiß ich. Und du beschäftigst dich damit und ich denke mir, also dieses Werkzeug, das bräuchte ich. Dann könnte ich das, was ich vorhabe im Haushalt, im Haus, dann könnte ich das richtig gut bauen. Oder zum Beispiel ein technisches Gerät oder so. Ne? Ich habe so eine Kamera im Auge, eine ganz bestimmte, die finde ich ganz fantastisch. Und dann sehe ich, was man damit für tolle Fotos machen kann und für tolle Filme. Und ich denke, wenn ich dieses Werkzeug habe, dann werde ich ganz tolle Fotos machen. Dann werde ich ganz tolle, ihr habt vielleicht sowas Eigenes, dann kann ich ein besonderes, wenn ich das habe, dann kann ich ein gutes Buch schreiben, dann kann ich was in meinem Haushalt ändern, dann werde ich eine ganz ordentliche Küche haben. Dann, wenn ich das habe, so. Das nennt man den Werkzeugfehlschluss. Also so plump denkt man das ja normalerweise nicht so. So, wenn ich diese Säge habe, dann baue ich einen tollen Tisch. Aber es gibt so eine Verbindung von einem Zustand, in dem wir gerne wären und einer Sache, die wir brauchen dazu. Und so funktioniert ja natürlich auch Werbung. Also hier ist ein Lebensgefühl und hier ist die Säge, ne? Oder hier ist, ne, das Ordnungssystem, hier ist das Buch, was du brauchst, was auch immer. Man wird natürlich nicht durch ein Werkzeug ein besserer Handwerker oder durch ein Fotoapparat ein besserer Fotograf, sondern man wird durch Übung zu einem besseren, was auch immer, Handwerker, Koch, Fotograf, wie auch immer. Das ist der Werkzeugfehlschluss. Wenn ich erst das habe, dann bin ich ein guter, was auch immer. Das ist so eine Art Wunderlampenglaube, dass ich mir was Bestimmtes wünschen kann und dann ändert sich was. Dieser Wunderlampenglaube, der kann uns aber in Wahrheit genau davon abhalten, das zu werden, was wir sein wollen oder das Ziel zu erreichen, weil wir dann auf etwas vertrauen, was außerhalb von uns ist, anstatt dass wir an uns selber arbeiten und an dem, was wir dazu tun müssen, anstatt dass wir tatsächlich das Opfer bringen, was nötig ist, um ein Ziel zu erreichen. Und wir reden jetzt von so harmlosen Dingen wie Werkzeugen und von solchen Dingen. Aber es kann natürlich auch um was ganz Grundsätzliches in meinem Leben gehen, was mir fehlt, wovon ich mir eine Veränderung erhoffe. Einen ganz tiefen Schmerz in meinem Leben. Und da wird es jetzt auch wirklich bedeutsam. Da kommt es jetzt drauf an. Und da habe ich vier Schritte mitgebracht, die ich mit euch gehen möchte durch diese Predigt. Und der erste Schritt heißt, wenn Gebet nichts ändert. Wir nehmen erstmal allgemein jetzt eine tiefe Sehnsucht, die wir mit uns tragen, die du vielleicht mit dir rumträgst. Was kann das für eine Sehnsucht sein? Das ist jetzt, klingt jetzt vielleicht plakativ, aber wer davon betroffen ist, der weiß, dass das ernst ist. Zum Beispiel die Sehnsucht, einen Partner zu haben. Oder die Sehnsucht, einen anderen Partner zu haben. Oder vielleicht die Sehnsucht, dass mein Partner, den ich habe, eigentlich anders ist. Mir mit Wertschätzung oder mit einem bestimmten Blick begegnet. Und das jahrelange Leben in einer Partnerschaft oder ohne diese Partnerschaft, die man sich wünscht. Oder zum Beispiel die Sehnsucht, ein Kind zu bekommen, eine Familie zu gründen. Und es geschieht nicht, es klappt nicht, es passiert nicht. Und das inmitten einer Umgebung, die sehr viel Wert darauf legt und in der Familie eine große Bedeutung spielen, eine große Rolle spielen. Und man wird immer wieder daran erinnert. Das kannst du nicht. Das gelingt dir nicht. Nicht ohne Grund ist dieses Thema, eigene Kinder zu haben, ein großes Thema in der Bibel. Dass immer wieder Menschen in diese Situation kommen und diesen tiefen Schmerz durchleben, das Kind nicht bekommen zu können oder die Nachkommen, die Familie. Was anderes könnte sein, endlich mal eine echte Freundin, einen echten Freund zu haben. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe eigentlich keinen einzigen Menschen. Ich habe keinen einzigen Menschen, der so wirklich mein Freund, meine Freundin ist. Eigentlich bin ich einsam. Es kann um Gesundheit gehen, es kann um Arbeit gehen, darum die Arbeit endlich mal nicht mehr als Fluch zu erleben, sondern als Segen, so wie es gemeint ist. Also bevor das hier zu plakativ wird, ihr merkt, es geht hier um ernsthafte Themen und hier funktionieren auch keine einfachen Antworten mehr. Und jeder, der hier eine einfache Antwort gibt, der zeigt eigentlich nur seine eigene Ratlosigkeit. Was will man da sagen? Man kann sich ja die Dinge nicht backen, nach denen wir uns da sehnen. Und ich möchte einen Text mit euch anschauen, ein paar Verse aus einem Brief von Paulus an die Korinther. Paulus kennt diese Situation. Paulus war ja eigentlich ein Idealist. Also Paulus war jemand, der hatte hohe Ideale von seinem Glauben, von sich selbst, auch von seiner Leistungsfähigkeit im Glauben, hohe Ideale, was auch das angeht, was Gott möglich machen kann. Er hat es ja an sich selbst erlebt, was für Wunder passieren können. Und hat es gesehen bei anderen. Also er hat ein hohes Ideal und er hat auch viel erreicht. Aber er kannte auch diesen Schmerz, dass eine Sehnsucht oder eine Not nicht beseitigt wird, eine Sehnsucht nicht erfüllt wird. Er kannte diesen Schmerz. Und wir lesen davon im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, wie er damit klarkommen muss, dass es diesen Schmerz in seinem Leben gibt, den er nicht los wird. Und da heißt es in Vers 7 und 8, deshalb hat er mir, also er ist Gott, er redet von seinem Herrn, deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Also, erstmal erste Beobachtung, es gibt da was den Paulus plagt, okay? Das ist vielleicht innerlich, vielleicht in seiner Seele, vielleicht irgendein Zustand in seinem Herzen, äußerlich möglicherweise, eine Krankheit, ein Gebrechen. Wir wissen, dass er auch manchmal schreibt, dass er in Schwachheit zu den Menschen kommt. Also dass irgendwas an ihm, ja, vielleicht ein Hinken oder einfach, dass er nicht, dass man es ihm ansieht, dass es ihm nicht gut geht oder so. Und er wird chronisch angegriffen. Ja, er erlebt das richtig als einen Angriff. Also nicht einfach nur, ach, ich habe einen Fersensporn, es tut weh, sondern hier ist der Satan am Werk. Und Gott hat es zugelassen. Gott hat ihn sozusagen bloßgestellt an einer Seite für diesen chronischen geistlichen Angriff. Und Gebet nützt jetzt hier nichts, in dem Sinne, dass das Problem weggeht, dass der Schmerz weggeht, das Leid behoben wird. Das Problem wird nicht beseitigt, der Mangel wird einfach nicht behoben. Und das ist schmerzhaft, wenn ich denke, eigentlich will Gott doch mein Bestes. Und wenn wir beten und das in Übereinstimmung miteinander tun, dann erfüllt er dieses oder er hört dieses Gebet. Und warum passiert denn das nicht? Warum? Was ist denn hier los? Paulus muss erleben, Gott nimmt mir diese Belastung nicht. Er hat 3-mal gebetet. Da würde ich jetzt sagen, Paulus, ganz ehrlich, es gibt Leute, die beten viel länger und viel mehr für etwas. Also kannst du noch ein bisschen dranbleiben. Ich glaube, Paulus hat hier eine bestimmte Vorstellung vom Gebet oder arbeitet hier mit einem bestimmten Verständnis. Und zwar, er weiß, er rechnet damit, dass wenn er etwas betet, was in Übereinstimmung mit Gottes Willen ist, dann wird Gott ihm das geben. Und das bedeutet, er betet, weil er denkt, ja, dieses Leiden hier, das möchte Gott bestimmt wegnehmen. Er betet, dass das Leiden weggeht und Gott nimmt es nicht mit. Und er erkennt, aha, anscheinend ist es nicht Gottes Wille, dass es weggenommen wird. Aber es belastet ihn so sehr, dass er nochmal betet, ein zweites Mal. Ich weiß, er verhandelt mit Gott sozusagen. Ich weiß, es ist eigentlich nicht dein Wille, dass es weggenommen wird, das Leid. Aber ich bitte dich trotzdem nochmal. Und es geht nicht weg. Und er denkt, anscheinend ist es Gottes Wille. Aber es belastet ihn so sehr, dass er noch ein drittes Mal betet. Also so ist das hier zu verstehen. Er versucht sogar schon, Gott umzustimmen. Und das macht deutlich, wie tief ihn dieses Leid trifft. Und das ist jetzt hier keine Aufforderung, nicht mehr zu Gott zu kommen mit dem, was uns belastet und ihm unsere Anliegen zu bringen. Das kennt Paulus ja auch. Er sagt ja auch, betet ohne Unterlass. Bringt ihm eure Anliegen mit Danksagen. Aber das könnte ja ein Anstoß sein, einmal zu überlegen, ob es eine andere Perspektive auf diese Situation des Leids, des persönlichen Leids gibt. Eine andere als einfach nur, dass Gott sie wegmachen soll. Und ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich als Mensch kann diesen Ratschlag dir nicht geben und mir. Ich kann hier nur auf das gucken, was der Text uns sagt. Und da kommt jetzt der zweite Schritt. Da scheint Gott Paulus eine neue Idee geben zu können, geben zu wollen. Paulus gibt ihm eine neue Idee, eine göttliche Idee. Das ist der zweite Schritt. Du brauchst Jesus und keine Wunderlampe, sage ich mal so. Paulus berichtet also, wie Gott ihm sagt, das, was du erbittest, ist nicht das, was du brauchst, Paulus. Du brauchst Jesus, nichts als Jesus. Also, er schreibt, 3-mal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien, aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Oder vielleicht in der anderen Formulierung, die ihr kennt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass meine Gnade, meine Annahme, ja, mein Geschenk meiner Gegenwart für dich, mein Friede mit dir, lass dir das genug sein in dieser Situation. Lass dir das genug sein. Lass meine Freundschaft, die ich mit dir habe, meine Gemeinschaft mit dir, lass dir das genug sein in diesem Moment. Suche in diesem Schmerz, der gerade nicht weggeht, suche deine Ruhe in mir, sagt Gott ihm. Vielleicht sagt er ihm auch, vielleicht sagt das ihm auch so, ich habe mal hier einen Text abgewandelt, den ihr auch kennt. Das, was Gott dem Paulus anbietet, ist folgendes: Paulus, ich bin dein Hirte. Dir wird nichts fehlen, trotz des Schmerzes. Ich weide dich auf grünen Auen. Ich stärke deine Seele. Ich führe dich auf rechter Straße, weil ich Gott bin. Also das bietet Gott Paulus an. Und Paulus hat erkannt, und das merkt man in dem Text, dass er selber da gar nicht drauf gekommen wäre, auf diese Art von Begegnung. Weil er will natürlich, dass der Schmerz weggeht, das ist ja klar. Paulus ist ja ein idealer Glaubensheld. Er hat viel erreicht und deswegen will er diesem Bild vielleicht, was er auch von sich selbst hat, entsprechen und möchte natürlich auch, dass es ihm, ja, dass er gesund ist. Und deswegen, er schaut nochmal so zurück, er rekapituliert und sagt, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Das ist eine andere Deutung des Schmerzes, den er da erfahren hat. Er merkt plötzlich, ich bekomme eine andere Perspektive auf die Situation, in der ich bin. Ohne dieses Leid würde Paulus gar nicht die Erfahrung machen, dass Jesus tatsächlich genug ist. Und dass die Gnade genug ist. Und zwar auch im Leid von Paulus. Paulus ist ein schwacher Mensch mit unerfüllten Sehnsüchten. Und als dieser schwacher Mensch ist er ein Nachbar der Gnade Gottes geworden. Nicht als Glaubensheld, nicht als einer, wo alles stimmt, sondern als einer, wo was fehlt, ist er ein Nachbar der Gnade Gottes geworden. Gnade Gottes wohnt bei ihm. Ja, dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien, aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, sagt Paulus. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Paulus hat gemerkt, er weiß, meine Bedürftigkeit, das ist der Ort, wo Gott mir begegnet, wo Jesus mir begegnet. Es ist ja schön, wir können Gott überall begegnen. Wir haben es vorhin gesungen, Milliarden Galaxien. Und diese Erfahrung kann jeder Mensch machen, der unter einem Sternhimmel steht oder der auf einem Berg ist und merkt, Gott ist groß und ist wahnsinnig, ist majestätisch. So eine tiefe religiöse Gotteserfahrung. Man kann Gott auch im Gottesdienst hier begegnen, beim Lobpreis. Was für ein Geschenk. Man kann Gott auch in dem Glück begegnen, was uns umgibt. Zum Beispiel Glück einer Hochzeit oder so. Da kann man Gott begegnen. Aber ich habe den Eindruck, dass es eine ganz besonders tiefe und reife Verbindung, eine Freundschaft mit Gott braucht, um Gott an dem Ort der Schwäche zu begegnen, da wo die unerfüllte Sehnsucht ist. Da ist eine tiefere Art von Innigkeit mit Gott. Da kommt man enger an Gott ran und mit ihm zusammen, an dem Ort der Schwäche. Und deswegen sagt Paulus, Gott sei Dank für diesen Ort der Schwachheit, denn hier merke ich, wie Christus tatsächlich ist und wie er mir tatsächlich begegnen möchte. Und da schreibt er weiter, Vers 10, und so trage ich für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Stark mit Gott verbunden, stark in Christus. Und ich habe den Eindruck, wir haben es hier mit einem Glauben zu tun bei Paulus, der verändert sich, der hat eine neue Qualität. Das ist ein, ich will mal sagen, sowas wie ein erwachsen gewordener Glaube. Das ist kein Machbarkeitsglaube. Also wenn ich nur stark genug glaube, dann wird das auch werden. Sondern das ist ein Vertrauensglaube. Das ist eigentlich doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist ein Glaube, bei dem am Ende nicht das richtige Ergebnis für ihn persönlich steht, sondern am Ende steht, ich bin umarmt von Jesus Christus. Und das ist mein Glück. Jesus, nichts als Jesus. Er ist genug. Lass dir das genug sein. Das ist der Vorschlag, den Gott für Paulus hat. Das ist der wirklich gute Rat. Schritt 3, eine kurze Zwischenfrage. Was wünsche ich mir eigentlich so in meinem Leben, gerade jetzt oder ganz allgemein? Also was wäre für mich genug, was müsste passieren, dass ich sagen kann, es ist genug, ich habe alles, es ist genug. Was fehlt? Ist es vielleicht Jesus? Oder dass ich weiß, wenn ich bei Jesus bin, wenn ich in seiner Nähe bin, dann ist es genug? Oder ist es Jesus und XY? Oder habe ich gerade ganz, ganz andere Sorgen? Bin ich eigentlich froh, wenn ich nächste Woche das Benzin noch bezahlen kann? Und die Frage, wie ich mit Jesus stehe, ist gerade nicht meine Priorität. Es ist eine ehrliche Frage. Ich glaube, dass wir diese Frage ehrlich beantworten sollten. Und zwar vor Gott. Wenn wir eine ehrliche Begegnung mit Gott haben wollen, dann müssen wir wie Paulus ihm ehrlich sagen, was uns fehlt. Und das nicht verschweigen. Ich habe einen Vers aus einem Bußpsalm mitgebracht, aus Psalm 38. Da schreibt David: Herr, vor dir ist all mein Begehren und mein Seufzen ist vor dir nicht verborgen. Was ist das für eine gute Nachricht? Es geht ja nicht hier darum, dass wir unsere Wünsche nicht äußern dürfen oder unsere Not, unseren Schmerz. Jesus ist ja nicht beleidigt, wenn wir ihm unseren Mangel hinhalten und sagen, guck mal, das fehlt mir. Im Gegenteil, wenn wir unsere Wünsche in die Hände des Vaters legen, dann ehren wir ihn ja damit. Das geben wir ihm. Hier, ich lasse mich dir. Ich gebe mich dir. Damit Gott sie aufbewahrt, diese Wünsche, diese Sehnsüchte, und sich diesen Dingen und dir zuwendet, so wie nur er es kann. Also ehrlich bei Gott, was wünsche ich mir? Teil 4, eine Übung, ich lasse mir Jesus alles sein. Und ich sage Übung, weil man muss das üben. Das ist eine geistliche Übung. Das kann ich nicht einmal entscheiden und dann habe ich es begriffen. Das muss ich immer wieder machen. Das ist ein Loslassen von einem Wunderlampenglauben. Immer wieder. Nee, Moment, ich weiß, das macht mich nicht glücklich, wenn ich das erfüllt bekomme. Oder vielleicht schon für einen Moment. Vielleicht wäre es schon schön, Gott. Aber ich weiß, es ist nicht das Letzte. Ich lasse los, dass ich eine einfache Lösung kriege. Ich lasse meinen Selbstversuch los. Und Übung, wie geht das? Eine Übung muss immer praktisch sein. Und ich habe zwei Anregungen. Das erste ist, ich koste die Gegenwart Jesu aus. Ich koste diese Gegenwart Jesu aus. Wenn ich weiß, ich konzentriere mich jetzt auf Gottes Gegenwart, dann nehme ich meinen Schmerz mit hin und gebe ihm den. Meine Fragen und Gib ihm die Fragen und dann lasse ich mich zur Ruhe kommen. Dann singen die anderen vielleicht im Lobpreis. Ich kann gerade nichts mit dem Lied anfangen, aber ich weiß, Jesus ist hier und ich komme zur Ruhe und lasse mich zur Ruhe kommen und lasse mir von ihm eine Freude geben, vielleicht den Frieden, den ich brauche. Und deswegen sind Gottesdienste, die wir feiern, auch so wichtig. Die sind wertvoll, die Gottesdienste. Auch hier in Gemeinschaft zusammenzusitzen, wenn es uns möglich ist, zu sagen, ich gehe in die Nähe und ich koste sie aus. Und auch wenn ich zu Hause sitze, kann ich das machen, dass ich mich hinsetze und wirklich sage, jetzt ist Jesus Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo ich seine Nähe auskoste. In der Anbetung zum Beispiel. Manche Menschen machen das in der Natur lieber. Naturspiritualität. Es gibt gute Leiter und gute Leitungen, um Gott in Natur oder in anderen Arten und Weisen anzubeten und zu begegnen. Ich kann mich in der Bibel bewegen, liebevoll und was lesen. Zum Beispiel habe ich gedacht an Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Merkt ihr das? Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Oder einfach Epheser 1. Da steht, was du in Jesus bist. Das ist eine Begegnung mit der Wahrheit Gottes über dich. Das ist eine Schule des Herzens und ich lerne in diesen Momenten meiner Identität in Jesus zu vertrauen oder besser Jesu Identität in mir. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Ich bin geborgen. Ja, der Schmerz ist da, aber ich bin geborgen. Das ist das Erste, koste seine Gegenwart aus. Das Zweite ist, Unterscheidung lernen. Ich glaube, dass wir Unterscheidung lernen dürfen. Und zwar das, was ich hier sage, heißt ja nicht, dass du einfach jede Situation deines Lebens aushalten musst. Also, ne, komm, lass dir an Jesu Gnade genug sein, beschwer dich bitte nicht. So. Nein, es gibt Dinge, die müssen geändert werden. Und da ist der Kampf um diese Verbesserung ein Teil unseres Auftrages. Ganz klar. Unseres Auftrages, das Reich Gottes zu leben. Stellt euch vor, ja, Flutkatastrophe im Ahrtal. Und dann sagt man aus der Ferne, ja, lasst euch an Jesu Gnade genügen. Das funktioniert nicht. Es gibt Situationen im Leben anderer Menschen, im Leben von uns, da müssen wir Heilung reinbringen, da müssen wir die Dinge auf den Tisch legen, da müssen wir Hilfe leisten, da müssen wir uns selber hörbar machen, damit etwas geändert werden muss. Man muss also unterscheiden, ist das jetzt hier gerade was, was sich ändern kann oder ist das was, was so ist und was sich nicht ändern lässt gerade? Und wenn ich bei dieser Unterscheidung bin, dann denke ich immer an das Gebet der anonymen Alkoholiker. Das finde ich extrem hilfreich und wichtig für alle, die sagen, ja, ich habe auch manchmal mit Sünde zu tun oder mit Unsicherheit, mit Unklarheit. Das Gebet der anonymen Alkoholiker lautet ja, Gott, gebe mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das brauchen wir. Wir dürfen uns fragen, ist das gerade was, wo ich aufgerufen bin zu kämpfen? Oder ist das was, wo ich nichts machen kann und mich deswegen einfach nur Jesus hinhalten kann? Der Abschluss, ein Gedanke noch. Paulus muss lernen, in dieser Situation sich Jesus hinzuhalten und zu sagen, Jesus, du bist mir jetzt genug. Und dass sein Leid nicht beseitigt wird und seine Wünsche werden nicht erfüllt. Und jetzt möchte ich zum Ende noch sagen, das, was wir auch vorhin in dem Bild gehört haben, was angedeutet worden ist, manches geht, wenn es nicht muss. Das ist ein Ausblick, eine Möglichkeit. Manche Dinge bleiben unverfügbar, weil wir sie erzwingen wollen. Ich will es damit nicht einfach machen, aber wenn wir loslassen, dann können wir die Erfahrung machen, dass wir Träume und Sehnsüchte begraben haben. Und irgendwann kommen wir wieder an die Stelle, wo wir sie begraben haben und wo unsere Trauer wohnt und merken, da ist ja plötzlich was aus dem Boden gekommen. Da wächst ein Baum, an dem Baum wachsen Blüten, irgendwann Früchte. Da wird was erfüllt, was wir uns gar nicht hätten träumen lassen, was wir uns nicht vorstellen könnten. Das ist das, was Gott machen kann, was er tut. Da wird eine Wunde, die wir Gott zur Pflege übergeben haben, zu einem Ort, zu einer Quelle, zu einer Wasserquelle. Da wird ein neuer Weg sichtbar irgendwann, wo wir ihn nicht vermutet haben. Ich bin doch schon 100 Mal hier lang gelaufen und jetzt sehe ich plötzlich, hier hat sich ein Weg geöffnet. Da kommt eine neue Idee und du merkst, deine alte Berufung, dein alter Traum, deine alte Sehnsucht wird angesprochen und Gott nimmt sie auf und hat sie nicht vergessen. Und bis dahin, wann auch immer das ist, habe ich immer noch Jesus. Und nichts als Jesus. Und am Ende wird er genug sein. Darauf vertraue ich. Am Ende wird Jesus genug sein. Ich möchte noch mal ein paar Zeilen aus dem Gebet, was wir vorhin gehört haben von Pater Matthias Utters, vorlesen zum Abschluss dieser Predigt. Alle ungelösten Fragen, alle Mühe mit mir selbst, alle verkrampften Hoffnungen lasse ich dir. Ich gebe es auf, gegen verschlossene Türen zu rennen und ich warte auf dich. Du wirst sie öffnen. Ich lasse mich dir. Ich gehöre dir. Du hast mich in deiner guten Hand. Ich danke dir. Amen.